Damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Unser Studiogast ist die Frau mit dem höchsten Kirchturm der Welt, Frau Tabea Frey, Pfarrerin im Ulmer Münster. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen hier im Studio von Radio Free FM.
Vielen Dank, ich freue mich, da zu sein.
Ja, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, uns zu besuchen und ein bisschen zu berichten über Ihre Kirche, über Ihre Arbeit. Vielleicht haben Sie Ihre eigene Bio mitgebracht, damit wir mal wissen, mit wem wir hier reden. Wie sind Sie nach Ulm gekommen? Was haben Sie für ein Studium durchlaufen? Ich nehme an, Theologie. Wo haben Sie studiert? All dieses.
Also um ehrlich zu sein, die Frau mit dem höchsten Kirchturm, das hat mich zuerst ein bisschen abgeschreckt sogar. Ich hatte richtig Bedenken, ob ich mich hier auch bewerben soll. Aber es hat eine längere Vorgeschichte, mein Werdegang natürlich, bis ich nach Ulm kam. Ich bin Pfarrerstochter und war fasziniert immer vom Beruf meines Vaters, weil er sehr vielseitig ist. Ich habe wahnsinnig viele Menschen bei uns im Haus ein- und ausgehen sehen und auch, wie Vater so erzählt hat, was er alles arbeitet, was er alles tut, welche Bereiche er abdeckt. Das fand ich immer faszinierend und zugleich habe ich immer gesagt, nee, mache ich überhaupt nie. Ich hatte eigentlich immer vor, entweder Architektur oder Kinderärztin war vor allem dann irgendwann mal mein Renner. Dann ist meine Mutter sehr früh verstorben und dann kamen so die existenziellen Fragen, so mit 13, was soll das Ganze und gibt's überhaupt einen Gott, wenn er so auch Leid schafft in der Welt oder auch im persönlichen Leben. Und ich habe eigentlich dann so aus der Suche raus beschlossen, relativ früh dann doch Theologie zu studieren. Ich war damals 14, als der Entschluss dann auch fiel und habe das auch durchgehalten. Mehr wirklich auf der Suche. Ich hatte also keine klaren Antworten und fand es auch immer spannend im Studium, mich den Fragen zu stellen. Also mehr mit den Fragen mich auseinanderzusetzen, als tatsächlich Antworten zu suchen. Das war also, ist auch, glaube ich, geblieben so in meinem Leben, mit den Fragen umzugehen, neue Fragen zu stellen. Ich habe dann studiert in Tübingen und kurz in Erlangen, wo ich vor allem Kirchenmusik gemacht habe, und kam dann mit 25 in eine Vikarsgemeinde, wo ich gleich eine volle Pfarrstelle stemmen musste. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte in meinem Vikariat 60 Beerdigungen. Und das ging schon an die Grenzen auch der Kraft. Nach dem Vikariat kam ich an den Rundfunk, damals SWR in Stuttgart, wo ich viele Jahre hauptamtlich und etliche auch als freie Autorin dann später noch gearbeitet habe. Ja, und dann kam noch eine Zäsur, wo ich mit Blinden gearbeitet habe, Blinden und Sehbehinderten, jugendlichen Menschen, vor allem in der Seelsorge, Jugendseelsorge. Das war was sehr, sehr Spannendes und sehr Ergreifendes für mich, wo ich auch sehr, sehr viel gelernt habe. Nämlich, was sehen meine eigenen Augen und wo trügen sie auch? Ne? Ich habe gedacht, manche Blinde sehen mehr als ich mit meinen sehenden Augen.
Wann sind Sie dann nach Ulm gekommen als Pfarrerin?
Genau. In welchem Jahr? Ja, das war der nächste Schritt, dann 2002. Seitdem bin ich in Ulm, seit jetzt bald 10 Jahren.
Oh, dann darf man ja Jubiläum feiern in diesem Jahr.
Ja.
Ja, nicht schlecht. Das Münster ist evangelisch, ist sogar die größte evangelische Kirche in Deutschland. Aber das war nicht immer so. Die Kirche hat ja katholische Ursprünge und ist ja sogar mit Geld letztlich aus dem Ablasshandel miterbaut worden.
Ja, das war etwas, was ich auch erst kennenlernen musste oder auch erfahren habe. Ich habe am Anfang immer das abgelehnt und gesagt, nee, war nicht so. Die Ulmer Bürger haben alle aus freien Stücken ihr Geld gegeben. Aber die Kirche hat natürlich ganz schön auch geworben durch die Ablassbriefe. Und es gibt gerade in der Ausstellung im Ulmer Museum einen Ablassbrief von Papst Bonifaz zu sehen, der dezidiert Ablässe für das Münster verkauft. Also das Seelenheil, die Angst um das Seelenheil hat auch zu diesem Bau, dem gigantischen Bau beigetragen.
Welche Zeit war das ungefähr? Wann hat es begonnen? Wann war die Grundsteinlegung? Wann war es denn genau fertig?
1377 war die Grundsteinlegung im Juli und 1890 war dann mit der Vollendung des Turms das Münster endlich fertig.
Das sind ja über 500 Jahre Bauzeit.
Ja, wobei Bauzeit ist jetzt nicht unbedingt korrekt, sondern
die Anweihung war vor Fertigstellung des letzten Abschnitts.
Genau, und es waren 300 Jahre Pause dazwischen. 300 Jahre ruhte der Bau nämlich damit zusammenhängen, dass das Münster evangelisch geworden ist. Die Ablassbriefe waren nicht mehr, das Geld ist nicht mehr geflossen. Und dann hat man den Bau eingestellt und nach 300 Jahren erst wieder das wieder aufgegriffen.
Das heißt, die ersten Messen haben schon eigentlich dann 200 Jahre nach dem Beginn, oder wann haben die stattgefunden? Kann man das ungefähr festmachen?
Die erste Messe, das weiß man mit der Kirchweihe, 1405 schon.
Wow. Und wie ist es genau passiert, dass die Kirche dann den Glauben gewechselt hat?
Das war auch eine spannende Geschichte. In Ulm, wie in vielen freien Reichsstädten, hat man die Bürgerschaft entscheiden lassen. Also der Bürgermeister hat einen Brief aufgesetzt, in dem steht, wir wissen nicht, was der Kaiser der katholischen Glaubens natürlich geblieben ist, was der mit denen anstellt, die evangelisch werden möchten. Aber jeder soll nach seinem eigenen Gewissen entscheiden. Und das finde ich was ganz Wichtiges, dass nicht vorgegeben wurde, das eine ist richtig oder das andere, sondern das eigene Gewissen entscheidet sich für das Richtige, für das jeweils Richtige. Und daraufhin haben die Ulmer sich zu über 86% dem Protestantismus angeschlossen, und das hieß im Zuge dessen, dass die Stadtpfarrkirche eben auch evangelisch wurde.
Volksentscheid, also nicht erst jetzt oder als das Land Baden-Württemberg gegründet worden ist, sondern schon im Jahre?
Das war 1530.
Geht auch ganz schön weit zurück. Und seither ist jetzt das Ulmer Münster evangelisch.
Ja, genau.
Mit sozusagen der Tradition, dass man zurückverfolgen kann, wer war immer Pfarrer, oder es sind ja sogar mehrere Pfarrgemeinden, da kommen wir aber später noch drauf. Hat denn das Ulmer Münster besondere Aspekte der Ökumene durch diese Geschichte?
Ja, also ich glaube, in Ulm wird es generell ein ganz gutes ökumenisches Verhältnis miteinander gepflegt, auch in den anderen Gemeinden. Und für uns ist es ganz besonders wichtig auch gewesen oder gewachsen dadurch, dass als die Wengenkirche, unsere direkte Schwesterkirche, die katholische, umgebaut wurde, haben die Katholiken in Münster ihre Gottesdienste auch gefeiert. Zwar nicht gemeinsam mit den Evangelischen, aber die einen vorher, die anderen nachher. Und für viele war es so ein Bild, dass sie gesagt haben, Mensch, eigentlich sollte man das ja auf Dauer einrichten. Sie sind aber dann wieder in ihre katholische Kirche gezogen. Aber es sind viele Gottesdienste gemeinsam auch geblieben. Auch alle großen Stadtgottesdienste, Stadtfeierlichkeiten werden gottesdienstlich ökumenisch gefeiert.
Ah ja, schön zu hören, dass da doch ein bisschen was Gemeinsames geblieben ist. Schließlich ist man ja im Prinzip beidseits im christlichen Glauben verhaftet.
Ja, und die, man merkt auch, dass die Gemeindemitglieder in der Basis auch so immer mehr diese Unterschiede auch nicht mehr als relevant erachten. Ich denke, das sind noch etliche theologische Fragen, die wir Theologen dann auch traktieren, aber der Gemeinde ist es wichtig, immer mehr auch zusammenzurücken. Und das ist, glaube ich, auch was Wichtiges, ein wichtiger Impuls.
Ich habe gesagt, der höchste Kirchturm der Welt. Wie hoch ist er denn genau, Frau Frey?
161,53. Die Sendung mit der Maus hat es vor 2 Jahren nachgemessen. Das Preis ist todsicher.
Ja, und wie viele Treppen haben die gezählt?
768 Treppenstufen.
Kann man die alle begehen als Öffentlichkeit?
Die 768 Treppenstufen sind die der Öffentlichkeit zugänglich sind, führen bis 142 Meter hoch. Und darüber gibt es noch eine kleine weitere Treppe, beziehungsweise dann mit Leitern, was nur der Blitzschutz Warter dann auch geht.
Das Münster ist die größte evangelische Kirche hier in Deutschland. Ist es gemessen an der Grundfläche oder an der Kubatur, also im umbauten Raum, oder an der Anzahl der Gemeindemitglieder?
Umbauter Raum, also Volumen.
Okay.
Volumen.
Gibt es noch größere Kirchen in Deutschland oder weltweit?
Also
irgendwo?
Kölner Dom ist größer, auch vom Volumen her, allerdings nicht vom Turm her. Da haben die Ulmer ja noch ihre 5 Meter draufgesetzt, nachdem Köln fertig gebaut hatte. Und der Petersdom ist natürlich noch größer.
Okay, Sie hatten gesagt, Sie hatten mit Musik auch zu tun in Ihrer beruflichen Laufbahn, haben jetzt auch was mitgebracht. Was ist es?
Ich habe mitgebracht von unserem zweiten Münsterorganisten, der jetzt gewechselt hat vor ein paar Wochen, eine Improvisation zusammen mit seinem Freund, mit dem Solofagottisten vom Radiosinfonieorchester, Improvisationen über Vivaldi.
Okay, dann starten wir das mal und hören uns dieses an. Thank you. Tabea Frey ist bei uns im Studio, die Pfarrerin vom Ulmer Münster. Und sie kann uns sagen, dass sie auch Münsterführungen macht und verrät uns jetzt mal, wie man das anstellt, dass man bei ihr eine Führung durchs Münster bekommt, ob man das auch alleine schafft, ob man eine Gruppe braucht, ob man sich anmelden muss und was es kostet.
Also ich bin es nicht allein, die durch die Münstergemeinde Führungen macht, sondern wir sind inzwischen ein ganzes Team, bringen jedes Jahr ein Programmheftchen raus, das wird so im März erscheinen, wo man als Einzelperson sich zu Führungen anmelden kann. Es empfiehlt sich bei den Führungen, die in nicht öffentliche Bereiche gehen, sich frühzeitigst zu melden. Das ist gerade der absolute Renner, also der Keller, alle wollen in den Keller. Das ist wohl ein besonderes Geheimnis, was da im Fundament des Turms da drin ist. Ansonsten bieten wir auch alle Führungen, die wir im Programm haben, auch für Gruppen an. Einfach bei mir anrufen, dann organisiere ich das gerne. Also meine Handynummer gebe ich einfach auch gleich durch, wenn Sie mögen. Das ist die 0170 325 1108. Oder einfach mir eine Mail schreiben, frei mit y@münstergemeinde-ulm.de.
Das müssen wir nachher nochmal durchsagen, ganz zum Mitschreiben, Papier und Bleistift bereithalten. Also es gibt unterschiedliche Themenschwerpunkte bei diesen Führungen. Und man kann man da auch mehrere zusammen hintereinander wegbuchen oder ist es gezwungen dann auf eins festgelegt?
Also es gibt Grenzen, merken wir einfach, weil das Münster so viel zu bieten hat, dass wir sagen, nach anderthalb oder zwei Stunden ist man auch gesättigt. Na, dann ist es genug. Das heißt, es gibt, vielleicht empfehlen wir maximal zwei Themen miteinander zu kombinieren. Innen was und was in dem nicht öffentlichen Bereich oder auch zwei nicht öffentliche Bereiche. Aber mehr, würde ich sagen, ist dann auch gut, es sei denn, man bucht den ganzen Tag, geht auch.
Sie erzählen ja immer ganz schaurige Geschichten von der Zeit des Baus des Ulmer Münsters. Die Handwerker waren damals noch in Zünften organisiert und mussten dann wirklich präsent sein und am Sonntag auch den Gottesdienst besuchen. Und wenn sie das öfters geschwänzt hatten, dann wurden sie aus der Zunft ausgestoßen. Die haben ja gar keine Freizeit mehr gehabt, oder wie war das damals?
Also die haben gearbeitet, solange es zu arbeiten ging, von Dämmerung frühmorgens, Morgendämmerung bis zur Abenddämmerung. Erst im 19. Jahrhundert, da gibt es oben im Gewölbe gibt's eine Hüttenordnung aus dem Jahr 1869. Sind die Arbeitszeiten dann geregelt, einem Baumeister zu verdanken, dem Trän, der sich sehr für seine Mitarbeiter eingesetzt hat. Aber das sind immerhin noch im Sommer 11,5 Arbeitsstunden ohne die Pausen eingerechnet. Also 11,5 Stunden reine Arbeitszeit, das ist schon relativ happig.
Sie wollten mal Architektur studieren. Wissen Sie so ein bisschen über die Architekten des Ulmer Münsters Bescheid?
Also die Parler waren die ersten, die in mehreren Generationen hier am Münster tätig waren. Der Heinrich Parler, der erste, kam aus Schwäbisch Gmünd. Dort hat er eine Hallenkirche gebaut. Das war damals der Hit, das Neueste vom Neuesten. Die Hallenkirche, eine Kirche mit einheitlich hohen Dächern, hohen Gewölben. Also ein Riesensaal. Und die Ulmer wollten eigentlich schon immer so, hatten den Hang zum Neuesten, zum Modernsten. Haben sie vielleicht ein bisschen auch noch, hoffe ich jedenfalls. Und deshalb haben sie den Parler nach Ulm berufen. Leider hat es in Ulm nicht funktioniert. Die Maße, die Ulmer wollten, waren viel zu groß. Eine Hallenkirche hätte damals noch nicht funktioniert.
Wie erhält man so einen Bau wie das Ulmer Münster? Es ist ja viel Sandstein verbaut worden. Ich glaube, im sauren Regen, da löst er sich in Wohlgefallen auf heutzutage.
Ja, also der saure Regen war eine Problematik in den 70er Jahren vor allem, der sehr stark am Sandstein gefressen hat. Heute haben wir ein anderes Problem, nämlich dass die Botanik sprießt. Also seitdem die Luft wieder besser wird, haben wir die Moose, die ebenfalls den Stein sprengen. Also man muss ständig an gewissen Bereichen auch arbeiten, den Stein reinigen. Und wenn es nicht mehr anders geht, wenn er sich nicht mehr konservativ behandeln lässt, dann muss man ihn ersetzen.
Wie viel ist noch Original des Ulmer Münsters?
Interessanterweise von der mittelalterlichen Bausubstanz ist das meiste noch Original. Was man im 19. Jahrhundert gebaut hat, das ist ja, glaube ich, bis auf den Hauptturm und den Nordturm ziemlich schon ersetzt. Also da im Hauptturm und im Nordturm gibt es noch Original, ziemlich viel Originales aus dem 19. Jahrhundert, aber Südturm ist schon sehr, sehr stark erneuert worden.
Wie hoch sind die jährlichen Kosten für die Erhaltung des Bauwerks?
ist nicht ganz einfach zu rechnen, wenn wir alles insgesamt auch mit dem Unterhalt unserer Münsterbauhütte, die ja direkt ans Münster gehört, wenn wir das mit einrechnen, sind es ungefähr 3 Millionen Euro pro Jahr.
Und wer finanziert das?
Ungefähr zu einem Drittel das Land Baden-Württemberg, die Landesdenkmalpflege. Früher war es immer noch die Bundesdenkmalpflege, aber die subventioniert jetzt nur noch, unterstützt nur noch ausgeschriebene Projekte. Also das Land unterstützt zu einem Drittel, dann die Kirche, die Landeskirche zu einem Drittel, plus auch die Kirche vor Ort, die evangelische Gesamtkirchengemeinde ist die Besitzerin, die auch ordentlich zuschießt. Und ein Drittel die Bürgerschaft, der Münsterbauverein und die Spenden der Bürger, die Stadt auch. Ne?
Das Ulmer Münster hat ja auch wunderbare Figuren, vor allem oben. Da hat ja jede Figur nicht nur irgendwie eine bestimmte Bedeutung, sondern ganz konkret auch ihren Platz.
Wir haben bei den Figuren außen dran vor allem die Patrone des Münsters dargestellt, oft auch mehrfach. Die Maria, der Martin und der Antonius sind die drei Patrone des Münsters, die um das Hauptportal rum, auch oben rum dann in den Nischen mehrfach dargestellt sind. Oder was wir jetzt ganz, ganz neu auch entdeckt haben, was von ganz großem Wert ist, weil sie noch in die Pallerzeit gehören, die Chorpropheten, die Prophetenfiguren um den Chor herum, die nicht mit namentlich identifizierbar sind, aber die von unglaublicher Qualität und Schönheit auch sind, also ganz elegant. Die haben alle eine Säule vor sich und die schauen so mit einem bisschen um die Säule rum, sind also Statthalter für die prophetische Hoffnung, könnte ich mal sagen, ohne dass sie jetzt besonders gesehen sind. Also sie sind ein bisschen versteckt hinten.
Einen, den sieht man, wenn man hochguckt, das ist der Ulmer Spatz.
Genau, ganz auf dem Dach. Der Ulmer Spatz, der wahrscheinlich gar kein Spatz war, sondern ein Adler. Da streiten sich die Gelehrten. Unsere Theorie ist, dass es ein Reichsadler war, der auf die freie Reichsstadt runterschaut und guckt, ob alles in Ordnung ist.
Naja, die Ulmer haben gedacht, lieber den Spatz auf dem Dach als den Adler irgendwo im Himmel.
So ist es. Und ein Spatz macht sich auch als Schokospatz doch besser, ne?
Naja, ein Schokoadler, wenn der schön groß wäre, ich hätte da nichts dagegen.
Ja. Okay, die Größe macht's.
Das Holz im Ulmer Münster, also die Bänke und so, wie alt ist denn das? Das sind ja auch mehr oder weniger Schnitzereien.
Ja, also Chorgestühl auf jeden Fall stammt aus dem 15. Jahrhundert. 1469 wurde da begonnen. Ach, das ist ein total schönes Werk. Wirklich ganz, ganz wunderbare Büsten, die da geschnitzt sind. Und auch das Programm ist total von einer geistigen Weite, einer ganz großen Offenheit, wo klar ist, das haben auch die Naturwissenschaftler ihren Platz. Ne? Und die weltliche Philosophie und die große Anerkennung von der Weisheit, dass nicht nur, ich sag mal, nicht nur das Christentum die Weisheit für sich gepachtet hat, sondern dass es auch andere Zugänge zur Weisheit gibt. Das finde ich eine ganz schöne Weite und auch, denke ich, was eine gute, freie Atmosphäre im Münster auch schafft.
Das Ulmer Münster stand ja auch mal ein bisschen freier, als es jetzt ist. Das hat vor einigen Jahren das Stadthaus nebendran bekommen. Wie stehen Sie zu dem Stadthaus, also zu dem Bau oder auch zur Möglichkeit, das Münster noch zu sehen? Ist das für Sie ein Problem oder eher kann man damit leben?
Ist gut. Also für mich ist es das Gegenteil vom Problem. Im Gegenteil, es ist eine große Chance, denke ich, weil der Dialog von Moderne und Tradition hier auch ganz, ganz offensichtlich zum Ausdruck kommt. Und ich habe immer wieder auch bewundert, ich habe auch schon eine Führung mal im Stadthaus machen dürfen und dann erkannt, wie respektvoll auch Richard Meyer, der Architekt des Stadthauses, mit der historischen Bausubstanz des Münsters umgeht und wie er einen tollen Bezug auch schafft hin und her. Also ich denke, wir als Münster, ich sag's mal ein bisschen zugespitzt, brauchen die Moderne, brauchen das Haus, das Stadthaus.
Ja, es ist ja so, man geht ja im Prinzip ein oder fällt zurück, wenn man sich nicht weiterentwickelt und modernisiert. Jetzt kann man das Münster nicht beliebig modernisieren, sonst verliert es ja eher seinen Stil. Aber man kann drumherum etwas bauen, das dann wieder ein neuer Anziehungspunkt ist.
Ja. Ich denke, man hat auch im Münster immer wieder das Neue auch gewagt bei den Glasfenstern, wo man sich auch rechtschaffen gestritten hat, aber einfach auch zu sagen, da gibt es auch eine Moderne da drin.
Es gibt ja sogar Möglichkeiten, Steine zu erwerben vom Ulmer Münster oder ganze Figuren vielleicht sogar.
Ja, gibt immer wieder Steinverkauf oder wir hatten auch schon eine Steinversteigerung, aber normalerweise einmal im Jahr am Tag des offenen Denkmals, wenn wir genug Steinmaterial zur Verfügung haben, was wirklich auch schöne Bereiche von der Kreuzblume oder so. Und was es jährlich gibt, sind Abgüsse von Originalfiguren aus dem Münster. Also wer nicht ein Original ergattern kann, der kann vielleicht einen Abguss bekommen.
Also am Ende der Führung ist sozusagen der Giftshop.
Genau.
Ja. Bei meinen Amerika-Reisen war mal einer dabei, der hat immer einen neuen Begriff kreiert. Wir gehen jetzt wieder giften.
Das ist ein schöner Begriff, genau.
Die nächste Musik haben Sie wieder mitgebracht, Frau Frey.
Genau. Und zwar gibt es jetzt von Jürgen Grötzinger, der im Stadthaus die Reihe Neue Musik leitet als Projektleiter. Jürgen Grötzinger, eine Bearbeitung von Erik Satie und das nennt sich Inside the Dream, die ganze CD. Und mit Jürgen Grötzinger habe ich schon vieles zusammen gemacht und deshalb jetzt ein Stück von ihm komponiert. J'ai tant rêvé, ich habe so viele Träume.
Der legendäre Hank Williams mit seinem I Saw the Light. Das Licht bringt heute Frau Tabea Frey in unser Studio von Radio Free FM. Sie ist die Pfarrerin des Ulmer Münsters. Und es gibt ja mehrere Pfarrämter, die mit dem Ulmer Münster oder im Ulmer Münster arbeiten, Frau Frey.
Genau, wir sind drei Münster-Gemeindeteilbereiche. Süd, Ost und West. Süd ist der Dekan zugleich, also der auch einen Predigtauftrag hat noch am Münster. Die Prälatin hat einen Predigtauftrag am Münster, hat aber keine Pfarrgemeinde. Dafür hat sie einfach einen ganz großen regionalen Bezug, ganz großen Bereich. Und dann das Münsterpfarramt West ist mehr traditionelles Gemeindepfarramt. Und ich als Münsterpfarramt Ost habe inzwischen den Schwerpunkt tatsächlich bei Münsterbetrieb. Bei allem, was an Veranstaltungen am Münster läuft, bin ich mitverantwortlich und auch für die Angestellten dort und Führungen, Seelsorge etc. bei diesem ganzen Veranstaltungsangebot.
Das bedeutet aber, dass Sie im Prinzip sich die Kanzel teilen. Der eine muss dann, der andere zu einer anderen Zeit. Wie machen Sie diese Pläne?
Genau. Also wir sitzen an einem Tisch und jeder sagt wann. Und wir schauen ein bisschen drauf, wer war schon lange nicht mehr dran oder wer kann an einem anderen Termin gar nicht. Wer braucht diesen Termin? Also wir haben uns eigentlich in dieser Runde noch nie um einen Termin gestritten.
Ja, wie sehen die Pläne jetzt konkret aus?
Also wenn wir dran sind, bei mir ist es vielleicht einmal im Monat, dann haben wir gleich drei oder vier Gottesdienste am Sonntag. 8 Uhr, 9.30 Uhr, wenn ein Taufgottesdienst ist, dann 14.30 Uhr noch einer und 18 Uhr noch einer. Das heißt, der Sonntag ist gelaufen.
Ist da jeweils die gleiche Predigt dran oder müssen Sie da was Neues bringen jeweils?
In der Regel ist die gleiche Predigt, bisschen andere Liturgie manchmal, bis auf Taufgottesdienst ist dann natürlich speziell. Oder manchmal ist dann ein Sondergottesdienst, ein Sonderthema zum Beispiel abends dran, dass man da nochmal was Neues auch bringt.
Wie viele Leute haben denn Platz im Ulmer Münster und wie viele kommen so in der Regel zum Gottesdienst?
Also wir haben Sitzplätze für etwa 2500 Menschen. Die brauchen wir nur an Heiligabend, sage ich mal ganz deutlich. Da ist es dann dreimal richtig knackevoll. Ansonsten der sonntägliche Besuch ist, wenn er gut ist, so um die 200 Personen. Das ist wirklich ein ganz guter Kirchenbesuch. Aber in Münster haben sie immer das Gefühl, ich sitze komplett alleine da, ich singe allein, ich höre keinen Menschen, einfach weil es so groß ist.
Wie wird die Kirchenmusik organisiert? Es gibt ja mehrere Chöre, es gibt eine Orgel.
Also wir haben einen Münsterorganisten und Kantor, der für beides zuständig ist, für die Orgel und für die Chöre. Der Herr Wieland jetzt seit 2 Jahren hier in Ulm und seine Frau fängt schon mit den ganz Kleinen an. Kinderchor, dann übernimmt er ab den Jugendchor und Motettenchor, sodass eigentlich für jedes Alter ein Chor dabei ist. Wer Lust hat zu singen, der komme.
Jetzt haben Sie nochmal die Gelegenheit, alle Kontakte zu sagen.
Genau, also ich sage nochmal unsere Kontaktadressen. Alle Kontaktadressen finden Sie auf unserer Homepage von der Münstergemeinde www.ulmer-münster.de. Darin enthalten, ich sage es aber auch extra nochmal, unsere Telefonnummern, meine Festnetz 0731 37994513. Die Handynummer, weil ich oft auch unterwegs bin oder in Münster bin, deshalb gerne auch per Handy 0170 325 1108.
Sie haben sich ja auch schon intensiv beschäftigt mit den Glocken des Ulmer Münsters. Wie viele gibt's denn und was haben die für eine Herkunft und Bedeutung?
Also, dazu bräuchten wir, glaube ich, noch mal eine Stunde, aber in Kürze. Wir haben insgesamt 13 Glocken im Münster hängen, davon 10 am Glockenstuhl und 3 noch mal drüber. 9 davon sind ans Geläut angeschlossen, das heißt unser Vollgeläut, das wir zu den Feiertagen läuten. Weihnachten, Ostern, Pfingsten läuten 9 Glocken auf einmal. Nacheinander eingeschaltet, die tiefste zuerst und dann wird es immer heller. Nee, andersrum. Die hellste zuerst, dann wird es immer tiefer. So rum. Genau. Ansonsten ist für jeden Sonntag eine eigene Ordnung, welche Glocken geläutet werden, damit man den Charakter, das Thema des Sonntags da schon ein bisschen differenzieren kann. Also der Mesner hat eine klare Läuteordnung, eine Liste von jeden Sonntagen für jede Gottesdienste und muss dann genau gucken, welche Nummer er wann nacheinander einschaltet.
Seile oder Computer?
Computer. Die einzige, die mit Seil geläutet wird einmal im Jahr, ist die Schwörglocke. Die hängt nicht am elektrischen Geläut.
Am Schwörmontag?
Am Schwörmontag, genau, zum Eid des Bürgermeisters.
Now winter comes slowly, passt ja wirklich sehr in die Jahreszeit. Vielleicht kommt ja doch noch ein bisschen Winter. Letzten Freitag auf Samstag hat es geschneit.
Heute Morgen auch, ja.
Ja, oder gegraubelt, alles ein bisschen. Was, wer singt das für uns?
Das ist Sting, habe ich erst entdeckt, fand ich total schön, hat mich auch über die Weihnachtstage und jetzt im Winter einfach total begeistert und begleitet.
Thank you.
Die Plattform bei Radio Free FM, die Frau Tabea Frey ist unser Studiogast. Sie ist die Pfarrerin des Ulmer Münsters und sie macht natürlich auch Seelsorge. Nicht nur Predigen schreiben, sondern die Menschen dürfen auch individuell zu ihr kommen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, war mir von Anfang an auch ganz, ganz wichtig. Vielleicht auch das, weshalb ich mich beworben habe in Ulm, weil ich erfahren habe, dass einfach sehr viele Menschen in diesen Raum kommen, die in großer Not sind, innerer oder äußerer Not, und die eine Ansprache suchen, ein Gespräch, und dankbar sind, wenn jemand Zeit und ein Ohr für sie hat. Und ich habe dann vor 8 Jahren ehrenamtliche Mitarbeiter gewonnen, die ausgebildet wurden, sehr, sehr intensiv. Und mit dem teilen wir uns gerade während der Saison. Das geht von Ostern bis Oktober und dann wieder im Advent, dass wir von montags bis freitags jeden Tag 2 Stunden im Münster sind und einfach da sind für Menschen, die spontan kommen möchten. Man muss sich nicht anmelden, man muss seinen Namen nicht sagen. Es bleibt absolut anonym, wenn man das möchte. Wir sind selbstverständlich auch die Ehrenamtlichen der Schweigepflicht unterlegen, haben wir uns verpflichtet. Also es ist einfach eine Stelle, wo man, wenn man sonst nicht mehr weiß, wohin, da sich hinwenden kann und alles ansprechen kann, was man will. Also wir haben Bereiche, Themenbereiche, die eigentlich das ganze Leben abdecken. Das ist auch dann immer spannend und auch schön, wenn uns Menschen das von sich anvertrauen.
Das ist keine Beichte, da ist kein strafender Gott, sondern man kriegt da wirklich persönlich, menschlich und von Herzen geholfen.
Ja, also wir haben die Grundhaltung, dass jeder Mensch ein geliebtes und angenommenes Wesen auch ist. Und mit dieser Grundhaltung der Annahme, der Akzeptanz und auch vom Licht des Evangeliums her, sage ich mal, das für jeden Menschen auch gilt und jeden Menschen seinen Sinn auch zugesteht und seinen Wert, das ist der Hintergrund, weshalb wir das machen. Und also überhaupt hat überhaupt nichts mit Moral oder auch nicht mit irgendwelchen missionarischen Attitüden zu tun, sondern wir sind da für die Menschen und für das, was sie bringen.
Besteht da ein Unterschied zum katholischen Glauben?
Also es hat sich sehr viel verändert, auch bei den Katholiken, dass sie auch viel sogenannten Passantenseelsorge machen in den großen Städten, die, wenn man möchte, in die Beichte führen kann. Das ist übrigens bei uns auch eine Möglichkeit im Evangelischen, weiß man nur nicht, dass man auch bei uns einzeln beichten kann, wer möchte, aber man muss es nicht. Und bei den Katholiken hat sich sehr viel auch bewegt in die Richtung, dass man einfach ein Seelsorgegespräch auch haben und führen kann.
Wie tanken Sie eigentlich als Pfarrerin selber auf?
Ja, das ist eine Frage, an der ich mal gerade wieder dran bin, wenn ich gerade so merke, meine Batterien laufen selber ein bisschen leer. Also ich habe immer alle meine Jahre hindurch in einem Chor gesungen. Das mache ich jetzt gerade seit 2 Jahren nicht mehr und merke, das fehlt mir. Also das Singen ist für mich was mich auch gesund hält. Ich male gerne und ja, inzwischen merke ich auch, dass ich mich irgendwie auch bewegen muss, um beweglich zu bleiben. Also das sind so Dinge, wo ich selber wieder am Nachdenken bin. Ich lese sehr, sehr viel, also dieser Input fehlt mir eigentlich nicht, aber so dieses, es wieder ausdrücken zu können, das ist was, wo ich gerade für mich auch nachdenke.
Sich ausdrücken kann man sicherlich ja auch in Predigen, aber Predigten sind ja nur ein winzig kleiner Teil Ihrer Arbeit.
So ist es, genau. Predigten ist wirklich ein Teil, den ich zwar intensiv vorbereite, einfach weil am Münster ist auch, man merkt auch, welches Riesenraum so das eigene Wort dann kriegt. Man erschreckt dann auch oft und muss sich schon auch intensiv darauf vorbereiten. Aber es ist ein kleiner Bereich neben vielen anderen.
Was machen Sie denn am liebsten? Hochzeiten, Taufen oder?
Jetzt erschrecken Sie bloß nicht, ich beerdige ganz gern.
Ich wollte jetzt gerade nicht fragen, Beerdigungen?
Das ist jetzt, nicht, dass ich es wirklich gerne mache, aber bei Hochzeiten hat man manchmal das Gefühl, man ist jetzt ein Zeremonienmeister und die Kirche muss einfach noch das i-Tüpfelchen sein auf eine ganz, ganz andere rosa Schleife, rosa Wolke. Das macht es manchmal nicht ganz leicht. Es gibt ganz, ganz viele Paare, wo auch eine schöne Begleitung auf diesen großen Festtag dann auch ist, wo sich auch was ganz Authentisches einstellen kann. Aber ja, in der Seelsorge vielleicht ist es auch meine eigene Erfahrung, dass man oft mit Menschen, die in Trauer auch sind, eine große Nähe auch empfinden kann.
Ich glaube, Sie geben auch den Menschen Hoffnung, wenn Sie mit denen zusammen sind. Ich spüre das ja jetzt, wenn wir so einen Meter voneinander wegstehen, dass von Ihnen eine gewisse Spirit ausgeht, einfach was Positives auch dem Leben und diesseits und jenseits nahe.
Ja. Ich sag von mir immer, ich bin eigentlich ein unfrommer Mensch, aber ich glaube doch auch im weitesten Sinne auch ein glaubender oder ein vertrauender Mensch. Aber so die ganz selbstverständliche Frömmigkeit habe ich nicht. Ich ringe immer wieder drum.
Aber ich glaube, das macht auch den Zugang zu den normalen Menschen aus, die Möglichkeit, mit denen Kontakt zu knüpfen.
Fragen
und umgekehrt.
Fragen
natürlich
zu teilen, das
eben,
ist mir auch
genau
wichtig.
Ja. Das ist ja auch das Wichtige, dass die Leute was davon haben, dass sie was mitnehmen aus der Begegnung mit Ihnen oder mit der Kirche, wie auch immer. Mhm. In der Kirche gibt es auch Ausstellungen und neue Musikprojekte.
Also Ausstellungen haben wir gerade nicht in der Kirche ganz aktuell, sondern an der Kirche außen. Ein Bauzaun, der ist mal erstaunt. Nachts leuchtet er in Violett, Türkis, Gelb. Zusammen mit dem Kunstverein eine Ausstellung mit dem Paul Schwer. Die sagen selber von sich, auch Paul Schwer, es ist so eine Art Lichtspende in dunkler Zeit. Und einfach, wenn sie mal ums Münster rumlaufen in der Dämmerung oder bei Nacht, es lohnt sich jetzt in diesen Tagen da mal einen Blick rauf zu werfen. Das ist am Chorraum, bei der Besserer Kapelle steht der Bauzaun, der erleuchtete. Also es gibt immer wieder Ausstellungen in Kooperationen oder auch eigene. Und regelmäßig im Stadthaus bin ich sehr eng auch in der Kooperation mit der Neuen Musik, der Jürgen Krötzinger, vor allem, wo wir Kulturnächte gemeinsam machen oder ich auch schon im Stadthaus eine Matinee zusammen mit ihm gemacht habe. Immer zu einem Thema, das mich selber auch herausfordert. Paradies hatten wir mal als Thema oder Visionen das letzte Mal, Sternennacht, also wo ich die Texte, auch die Dramaturgie dann schreibe und er dazu auch die Musik aussucht oder selbst komponiert. Also was Spannendes, was dann wirklich auf diesen Termin hin entsteht und was eigen komponiertes. Also das ist immer eine große Herausforderung, aber auch ordentlich viel Arbeit.
Das Ulmer Münster hat auch einen Förderverein.
Genau, Förderverein für Musik, für Kirchenmusik, der einfach dazu dient, dass wir die vielen Sparten, die wir abdecken an Kirchenmusik, das auch durchhalten können. Es ist ja eine Zeit, wo innerhalb der Kirche auch radikal gekürzt wird und vor allem auch an den Kirchenmusiker-Ausstattungen, an den Stellen und an der Ausstattung der Kirchenmusik vor Ort. Und da ist es ganz gut, wenn Menschen sagen, uns ist das wichtig, dass wir eine gute, eine qualitätvolle und vor allem eine Kirchenmusik haben, die viele, viele Generationen hin auch abdeckt und begleiten kann.
Was macht einen Kirchenraum aus? Was unterscheidet ihn von einem anderen Raum?
Ich glaube weniger, dass es an der Architektur liegt. Also wir haben im Westen ja nur so eine bestimmte Vorstellung von Kirche. Haus mit Turm, sagen Kinder, die es dann noch nicht so gut kennen. Aber ich glaube, es liegt weniger an der Architektur als an der Atmosphäre. Das so ist jedenfalls mein Wunsch, Kirche das ausmacht, dass ich in den Raum kommen kann und hier nichts von mir gefordert ist. Und ich nicht zu nichts verpflichtet bin, sondern wirklich hier in diesem Raum kann ich sein, wie ich bin. Also diese Atmosphäre und was den Raum heilig macht, sind nicht geweihte Wände, sondern sind die Menschen, die da reinkommen mit ihren Alltagsthemen, mit ihren Hoffnungen, auch Enttäuschungen. Ich glaube, die Menschen sind es, die versuchen, Antworten zu finden, die versuchen auch zu glauben. Das sind die den Raum heiligen.
Darf man in der Kirche Karten spielen?
Ja. Ich sag's mal ganz klar, weil ich selber, ich habe von meinem Bruder zu Weihnachten einen Helikopter, einen kleinen Geschenk gekriegt. Und wo lasse ich den am besten fliegen? Nachts im Münster.
Da ist kein Wind, der den zum Absturz bringt.
Vor allem sind keine Leute und keine Ecken, wo der dann dagegen knallt. Ne?
Hey, was man alles so machen kann und weshalb man Karten spielen darf, diese Rechtfertigung, die bringt uns zum Abschluss dieser Sendung T-Texas Tyler.
Friends, this is T-Texas Tyler with a strange story about a soldier boy and a deck of cards.
Deck of cards, T-Texas Tyler in der Plattform bei Radio Free FM mit Frau Tabea Frey. Sie ist die Münsterpfarrerin hier in Ulm. Und Frau Frey, was ist denn Ihr ganz persönlicher Wunsch jetzt an die Hörer?
Ja, nach dem, was wir geredet haben, ist eigentlich mein Wunsch an die Hörer, dass sie für sich so einen Ort finden, wo sie spüren, hier kann ich sein, wie ich bin, kann auch zur Ruhe kommen und es ist okay, so wie ich bin.
Wann ist Ihre nächste Predigt?
Im Februar, 19. kann es sein, dass es ein Sonntag ist. Am 19. Februar ist meine nächste Predigt.
Ja, eins wollte ich noch wissen, gibt es eigentlich auch internationale Verbindungen des Ulmer Münsters? Weil das ist ja eine weltberühmte Kirche.
Also wir haben allein durch unsere Gäste immer wieder internationale Kontakte. Daraus ergibt sich manchmal eine intensivere Partnerschaft. Wir haben zu osteuropäischen Gemeinden regelmäßigen Kontakt und sonst sporadisch auch zu jüdischen Gemeinden in Israel. Also einfach, wenn Menschen zu uns kommen und dadurch ein persönlicher Kontakt entsteht, dann kann sein, dass sich das weiterentwickelt.
Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Frey, für diese wunderbare Stunde, die Sie uns geschenkt haben hier im Radio.
Gerne, hat mich auch gefreut. Danke.
Das war es dann schon wieder in der Plattform von Radio Free FM. Redaktion, Musik, Zusammenstellung und am Mikrofon in der vergangenen Stunde Friedrich Hoog. Danke fürs Zuhören.